Herzlich willkommen zu der Sendung Rückblicke auf Rio Plus 20. In den nächsten 30 Minuten hören wir Eindrücke von nichtstaatlichen Organisationen aus Brasilien, die zu der UN-Konferenz zur nachhaltigen Entwicklung, die im Juni in Rio de Janeiro stattgefunden hat, berichten, aber auch auf den People's Summit, den Gegengipfel, eingehen werden. Zum anderen berichtet Daniel Mittler von Greenpeace International, wie er die UN-Konferenz aufgenommen hat. Zu guter Letzt hören wir dann einen Beitrag auf Portugiesisch über die Ciclofonica, eine Gruppe von auf dem Fahrrad Musik machenden Menschen in und um Rio de Janeiro, die auch am People's Summit teilgenommen haben. Einen Monat nach dem Abschluss der UN-Konferenz über nachhaltige Entwicklung, kurz Rio Plus 20, und dem People's Summit, ein von der Zivilgesellschaft organisiertes Event, das gleichzeitig stattfand und stärkster Kritiker der UN-Konferenz war, kommen immer noch Zweifel über den Erfolg und die Grenzen der beiden Treffen auf. Trotz der Erklärung der brasilianischen Präsidentin Dilma Rousseff hinsichtlich der Öffnung eines breiten Raumes für den Dialog mit der Gesellschaft und auch trotz der Erklärung der UNO-Diplomaten über die beste Vereinbarung, ist es im Falle von Rio Plus 20 nicht einfach, das Scheitern zu verstecken. Im Einverständnis mit dieser Gruppe wird Rio Plus 20 in die Geschichte eingehen als eine Konferenz, die der Weltgesellschaft einen Text anbietet, der durch die schweren Emissionen gezeichnet ist, die dem Umweltschutz und den sozialen Widerstand des Planeten gefährden. In der abschließenden Erklärung, welche während Rio Plus 20 abgestimmt wurde, sind die Mechanismen einer grünen Ökonomie nicht deutlich gekennzeichnet, wie es die kritischsten Organisationen befürchteten, besonders jene, die am People's Summit involviert waren. Nichtsdestotrotz ist die Idee in dem Dokument zentral. Diese Tatsache öffnet die Tür für zukünftige Verhandlungen um Mechanismen, die den Preis und den Wert der Umwelt festsetzen, wie es in dem Bericht der UNEP bereits festgehalten ist. Für Yara Pietikowski der Nichtregierungsorganisation Instituto de Estudios Socioeconomicos generiert Rio Plus 20 ein schwieriges Szenario für die kommenden Jahre. Die grüne Ökonomie, seiner Definition nach, ist offensichtlich eine strittige Frage. Brasilien versucht es so darzulegen, als sei eine grüne Ökonomie ausschließlich, um gegen die Armut in der Welt zu kämpfen. Das ist schwach, denn das Modell hinter dem Konzept grüne Ökonomie reicht nicht aus, da es auf dem Markt basiert und es die Reproduktion dessen ist, was wir seit 200 Jahren mit dem Aufkommen des Kapitalismus leben. Die Vorschrift der grünen Ökonomie ist eine Ökonomie des Marktes, basierend auf vorrangigen Verbindungen zwischen dem Staat und privaten Unternehmen. Der Begriff Finanzierung wurde aus dem Dokument genommen und die Diplomaten fühlten sich gut damit. Aber die Logik ändert sich nicht. Den Staaten wird ihre Macht genommen, sie sollen nur messen und regulieren, denn diejenigen, die die Regeln machen, das sind die Unternehmen. Wir werden einen neuen Kapitalismuskreislauf erleben. Die Finanzierung, die Transformierung der Umwelt in eine Ware, in Rohstoffe. Deswegen hören wir, dass so oft von REDD, Verringerung von Emissionen aus Entwaldung und zerstörerischer Waldnutzung, und von PSA gesprochen wird. Das ist die Ära, in der wir leben werden, und in den nächsten Jahrzehnten steht uns diese Logik bevor. Es gäbe viel saubere Technologien, nachhaltigere Dinge, aber die Struktur ist eine neue Phase des Kapitalismus. Und da die Rohstoffe der Natur reichlich sind, wird diese Phase sehr lang sein. Yara Pietikowski hebt auch die Probleme aufgrund des Fehlens von Mechanismen hervor, die die Regierungen verpflichten, sodass sie den ungestümen und zerstörerischen Wachstumskurs des Planeten ändern müssen. Ein anderes Problem in der abschließenden Erklärung, das von ihr aufgezeigt wurde, war die Auslassung einer Serie von Rechten im Abschlussdokument. Die Präsenz von großen Unternehmen während Rio Plus 20 hat große Aufmerksamkeit hervorgerufen. Sie waren in den Straßen mit Werbung vertreten, sie präsentierten sich während der Verhandlungen mit den Regierungen und auch in Form großer Ausstellungen in öffentlichen Räumen mit der Nachricht, dass sie Nachhaltigkeit am Suchen seien. In einer dieser Ausstellungen konnte man die Werbung von Monsanto sehen, ein Unternehmen, das bekannt ist für seine Produktion von Pestiziden und genetisch veränderten Organismen, die sagte, dass sie die Familienlandwirtschaft unterstützen würde. Außerhalb der öffentlichen Verhandlungen, eine Initiative angeführt durch die Weltbank, haben 86 Unternehmen und 57 Länder die Mechanismen der grünen Ökonomie verteidigt mit dem Einführen der Deklaration des Naturkapitals, in welchem sich Wasser, Luft, Boden und Wald aktiv nennen. Und was haben wir am People's Summit zu sehen bekommen? Viele und Diversität sind die Wörter, die die Atmosphäre im Park Arteiro do Flamengo und der Demonstration in der Innenstadt von Rio de Janeiro zusammenfassen. Die brasilianischen Organisationen des Gipfels feierten, dass sie einen breiten Dialog zwischen Organisationen und sozialen Bewegungen bewirkten. In diesem Sinne, den Erfolg kann man aufgrund des Bestehens einer abschließenden, quasi antikapitalistischen Erklärung messen. Wenn diese Erklärung für manche Personen nicht profund genug ist, da sie zu verallgemeinernd sei, könnte es für andere bedeuten, dass sie den Beginn eines neuen Raums für Dialoge und Kämpfe anzeigt. Fatima Mejo, der Nichtregierungsorganisation FASE und des Komitees, das den Gegengipfel organisierte, glaubt, dass die Gesellschaft in den letzten 20 Jahren vorangekommen sei, da sie sehr gut ausgearbeitete Analysen und Vorschläge unterschiedlicher Themen vorschlug. Der People's Summit war ein wunderschöner Moment, um einen neuen Kreis von Kämpfen und Kampagnen zwischen sozialen Bewegungen aus der ganzen Welt beginnen zu lassen, besonders in Brasilien. Das Ziel des Gegengipfels war nicht, die offizielle Konferenz der Vereinten Nationen zu beeinflussen, besonders weil diese komplett gescheitert ist. Wir hoffen hier, dass wir eine neue Ära der sozialen Bewegungen ins Leben gerufen haben. Bei der Weltkonferenz von 92 begannen wir mit einem Kreislauf von Kämpfen gegen den Neoliberalismus. Die Tagesordnung, wie sie von hier ausgegangen ist, ist gegen die Privatisierung, gegen die Minderung der Rolle des Staates und so weiter. In den verschiedensten Gebieten, was auch natürlich die Umwelt mit einschließt. In diesem Moment kann man sich darüber informieren, dass die Idee der nachhaltigen Entwicklung von den Großkonzernen gefangen wurde. In diesem Aspekt ist es heute sehr ähnlich, weil das, was wir sehen, dass 20 Jahre später die Prozesse der Privatisierung der Natur, der Vorschuss der Unternehmen ist immer noch sehr tiefgreifend. Und die Welt ist in eine sehr schlimme Krise gekommen. Der Unterschied ist, dass wir hier einen sehr weiten Prozess der Übereinstimmung haben zwischen den Kämpfen und den Vorschlägen der Zivilbevölkerung im Vergleich vor 20 Jahren. Fatima Mejo hebt auch als positiv die vielzähligen Demonstrationen hervor, die auf den Straßen von Rio de Janeiro im Rahmen des Gegengipfels stattgefunden haben. Unterschiedliche Bereiche der Gesellschaft zeigten sich unzufrieden mit dem von der brasilianischen Regierung ausgesuchten Entwicklungsmodell und mit dem Ergebnis, das aufgrund dieser Option entstanden ist, solche wie die Billigung jener Gesetze, die eine intensivere Rodung erlauben. Diese Äußerungen dürfen nicht in der Lage sein, den Kurs dieser Prozesse zu ändern, aber es sind unzufriedenstellende Nachrichten aus Brasilia und für die Gesellschaft im Allgemeinen. In diesem Fall 12 Demonstrationen in den Straßen in einer Woche und 50.000 Menschen in einem Marsch, die politische Wechsel forderten, sind keine alltäglichen Geschehnisse hier in Rio de Janeiro. Der politische Direktor von Greenpeace International, Daniel Mittler, hat auch an der UN-Konferenz Rio+20 teilgenommen. Warum die Rio+20-Konferenz als gescheitert gilt, kann uns Daniel Mittler erklären.
Gescheitert ist sie, weil sie nichts, aber auch gar nichts für Menschen und Planeten erreicht hat. Es gab keine neuen Zusagen, es gab keine neuen Ziele, es gab kein Geld für nachhaltige Entwicklung. Während unsere Regierungen dauernd Geld in unsere Banken und andere Sektoren stecken, haben sie sich in Rio hingestellt und gesagt, sie hätten überhaupt kein Geld und nachhaltige Entwicklung könnten sie sich im Moment nicht leisten. Dies war ein episches Versagen unserer Regierungen und ein Zeichen, dass sie nicht bereit sind zu regieren, sondern stattdessen den Partikularinteressen der Industrie und den kurzfristigen Interessen derjenigen, die vom gegenwärtigen Status quo profitieren, den Vorrang einräumen. Das war ein Skandal. Das Treffen selber war allerdings einigermaßen blutleer, vor allem die letzten drei Tage. Man muss sich das so vorstellen, in Wirklichkeit waren es ganze zwei Wochen in Rio für viele der Verhandelnden, denn es gab noch eine Vorkonferenz, wo der Text, der am Schluss beschlossen wurde, verhandelt wurde. Und die letzten drei Tage passierte eigentlich nichts, außer dass Regierungschefs und Minister wie Herr Altmaier Reden gehalten haben. Denn schon am Dienstag vor, bevor der Gipfel überhaupt begann, der Gipfel ging von Mittwoch bis Freitag, war das Endergebnis festgezurrt und das Abschlussdokument schon beschlossen. Das heißt, es gab drei Tage lang Reden und am Schluss konnte man sagen, außer Spesen nichts gewesen.
Du hast gerade darauf angesprochen, eigentlich hat das Treffen zwei Wochen gedauert, aber der Hauptfokus von auch den Medien lag eigentlich auf diesen drei Tagen. Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Wie sind dann diese drei Tage abgelaufen?
Konkret war es so, dass es dann in einem Gebäude, das besonders abgeschottet ist, in Sicherheitsvorkehrungen, in denen man auch als Zivilgesellschaft zum Beispiel nur mit einem Extrapass überhaupt noch reinkam, diese Reden gehalten werden. Die werden natürlich auch überall übertragen. Und zum Beispiel als Zivilgesellschaft ist dann ein guter Teil der Arbeit, diese Reden zu verfolgen und auf die Dinge, die dort gesagt werden, zu reagieren. Die Presse verfolgt diese Reden natürlich auch, entweder im Gebäude selber oder im Pressezentrum und versucht dann, sich daraus einen Reim zu machen und daraus zu erklären, was eigentlich in so einem Gipfel passiert ist.
Würdest du dann einen inhaltlichen Unterschied sehen zwischen den drei Tagen der Konferenz und den Tagen, die davor stattgefunden haben?
Rio plus 20 war in dieser Hinsicht ein bisschen besonders. Man kennt das von G8 oder G20-Gipfeln, dass vorher eben das Ergebnis schon feststeht und eigentlich nur noch Fotos gemacht werden und Reden gehalten werden. Das ist eigentlich nicht das, was man von UN-Konferenzen kennt, wo oft, wie zum Beispiel beim letzten Klimagipfel in Durban, auch bis nach der offiziellen Deadline der Verhandlungen noch gefeilscht und verhandelt wird und häufig die letzte Nacht eine sehr, sehr lange ist. Insofern war es sehr ungewöhnlich und ja, auch das, was man sonst von UN-Konferenzen gewöhnt ist, gab es nur in den Tagen vor den letzten drei Tagen, zum Beispiel die Nacht zwischen Montag und Dienstag, die sehr lang war und wo dann auch noch spät in der Nacht die letzten Ergebnisse verhandelt wurden, was leider bedeutete, dass auch in entscheidenden Bereichen wie dem Schutz der Hohen See die positiven Ergebnisse, die noch auf dem Tisch lagen, verwässert wurden und auch in diesem Bereich am Schluss kein positives Ergebnis erreicht werden konnte.
Du nimmst regelmäßig an Umweltkonferenzen teil, warst zum Beispiel 2002 in Johannesburg der Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung. Wenn du deine Teilnehmer an früheren Konferenzen vergleichst mit Rio plus 20 dieses Jahr, was war anders oder was war gleich?
Was auf jeden Fall anders war, war die Rolle Brasiliens. Die für den Planeten und die und uns Menschen und unsere Kinder war es ein schlechtes Resultat, aber es war für Brasilien ein diplomatischer Triumph, dass sie dieses Ergebnis durchdrücken konnten. Wir haben am Dienstagmorgen den Rest der Weltgemeinschaft die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, dies ist das Ergebnis, das müsst ihr akzeptieren. Und ihnen war völlig klar, das werden auch alle akzeptieren, obwohl viele, auch die EU, nicht mit dem Ergebnis zufrieden waren. Das war eine Form von Machtdemonstration, die zum Beispiel auch vor 20 Jahren, in 1992 in Rio, niemals denkbar gewesen wäre. Und Brasilien hatte auch sehr geschickt seine Doppelrolle als austragendes Land mit einer zunehmend wichtigen Wirtschaftsmacht, aber auch als Mitglied der G77, also der Verhandlungsgruppe der Entwicklungsländer. Diese Doppelrolle hat Brasilien sehr geschickt genutzt. Das habe ich in dieser Form noch bei keiner Umweltkonferenz gesehen. Auch in Johannesburg 2002, wo Südafrika, ein ähnlich aufstrebendes Schwellenland, die Regie geführt hat, war das Ausmaß des Selbstbewusstseins noch wesentlich geringer. Die brasilianische Umweltministerin hat zum Beispiel die Abwesenheit von Frau Merkel und anderen westlichen Führungsspitzen wie Obama damit kommentiert, dass sie sagte, alle Länder, die schnell wachsen, sind durchaus in Rio anwesend, und zwar mit ihren Regierungschefs. Und das war auch so. China, Brasilien, Südafrika waren alle mit ihren Regierungschefs vor Ort.
Welche Eindrücke nimmst du jetzt von der UN-Konferenz mit, positiv wie negativ?
Negativ ist sicherlich, dass es uns noch einmal vor Augen geführt hat, wie unsere Regierungen heute den Partikularinteressen der verschmutzenden Industrien hörig sind, statt für uns alle und die Zukunft unserer Kinder Politik zu machen. Positiv war auf jeden Fall der Gegengipfel, der sogenannte People's Summit, und die Fähigkeit der Zivilgesellschaft, dort nicht nur zu reden, sondern auch zu handeln. Greenpeace Brasilien zum Beispiel hat im Kontext des People's Summit eine Art Volksbegehren für den Waldschutz vorgelegt. Es ist in Brasilien so, dass wenn man 1,4 Millionen Brasilianer dazu bekommt, eine Resolution mit ihrer Unterschrift zu unterstützen, dann muss das brasilianische Parlament diesen Vorschlag abstimmen. Und Greenpeace Brasilien hat einen Vorschlag vorgelegt, der die Entwaldung in Brasilien bis 2015 beenden würde. Dieses Projekt wurde im Kontext vom People's Summit von der gesamten Zivilgesellschaft Brasiliens unterstützt. Und es war sehr beeindruckend zu sehen, dass so unterschiedliche Akteure wie die katholische Kirche, aber auch die Landlosenbewegung MST sich gemeinsam mit Greenpeace gezeigt haben und gesagt haben, es ist durchaus möglich, die Entwaldung in Brasilien zu beenden, damit auch trotzdem Armut zu bekämpfen und eine zukunftsfähige Wirtschaft zu schaffen. Und wir glauben daran, dass es keinen Widerspruch zwischen dem Ende der Entwaldung und der Entwicklung gibt, und unterstützen deswegen ein Gesetz, das die Entwaldung bis 2015 beenden würde.
Welchen Eindruck hat denn der People's Summit auf dem UN-Konferenzgelände hinterlassen? Immerhin sind Sie sehr strikt gegen die Green Economy oder auch gegen Greenwashing.
Es gab eigentlich, finde ich, überraschend viele Interaktionspunkte zwischen dem offiziellen Kongress und dem People's Summit. Es gab eine Delegation des People's Summit, die vom UN-Generalsekretär Ban Ki-moon empfangen wurde zum Beispiel, und es gab auch umgekehrt Akteure wie den Chef des UN-Umweltprogrammes Steiner, der sich dem People's Summit gestellt hat und dort eine prominente Diskussion über die Zukunft der Wirtschaft und die Definition der grünen Wirtschaft, ein Konzept, was die UNEP ja sehr betreibt, gestellt hat. Das fand ich auch persönlich erstmal auch beeindruckend, dass er dazu bereit war. Denn in der Tat waren natürlich viele innerhalb des People Summit Spektrums extrem kritisch, was die grüne Wirtschaft und das Konzept angeht. Klar war, dass beim offiziellen Gipfel Greenwashing betrieben wurde, und dass die Definition der grünen Wirtschaft, die dort verhandelt wurde, eine absurde war. Es ist im Abschlussdokument im Endeffekt so, dass sich jedes Land aussuchen kann, was sie denn für eine grüne Wirtschaft halten. Und wenn sie das dann umsetzen, dann können sie sich selber auf die Schulter klopfen und sagen, das machen wir jetzt, um die Beschlüsse von Rio umzusetzen. Also ein Land wie Südkorea zum Beispiel wird mit Sicherheit den Ausbau der Atomenergie versuchen, weiter voranzubetreiben und behaupten, das ist die grüne Wirtschaft. Insgesamt gab es aber eine sehr erfreulich differenzierte Diskussion über die grüne Wirtschaft, denn es ist ja nicht so, dass jede Form von Definition von grüner Wirtschaft eine negative sein muss. Man kann in der Tat die Umwelt schützen und gleichzeitig für Menschen und die Zukunft handeln. Wir als Greenpeace haben das eben auch mit so einer Initiative wie dem Entwaldungsgesetz für Brasilien und unserer Kampagne für eine Energierevolution, die zeigt, dass man allen Menschen auf der Welt Zugang zu Elektrizität gewähren kann, trotzdem 80% der Emissionen bis 2050 weltweit senken kann und sogar noch mehr Arbeitsplätze im Energiesektor schaffen, als das der Status quo tut. Also es ist durchaus möglich, für Umwelt und Menschen gleichzeitig zu handeln. Wenn man das als grüne Ökonomie verstehen würde, dann wäre das eine grüne Ökonomie, die auch wir unterstützen könnten. Aber das war beim offiziellen Gipfel nicht der Fall, weswegen der People Summit auch bis zu einer gewissen Weise gar keine andere Wahl hatte, als ein Gegensignal zu setzen und zu sagen, grüne Wirtschaft so zumindest nicht.
Ausblick Katar 2012, Ende des Jahres, was denkst du darüber?
Es ist klar, dass wir vor wichtigen Entscheidungen stehen, was die Zukunft der globalen Klimapolitik angeht. Es ist so, dass wir in Durban einen Beschluss letztes Jahr bekommen haben, der einen Fahrplan festsetzt für bis 2015 für ein neues globales Klimaabkommen. Das heißt natürlich leider auch, dass 2013 noch nicht sozusagen das endentscheidende Jahr sein wird und dass man deswegen am Ende von 2012 nicht zu viele große Entscheidungen in Katar fällen werden kann. Aber es ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg nach 2015.
Soweit Daniel Mittler, politischer Direktor von Greenpeace International. Wer seinen Blog nachlesen möchte, kann dies auf www.greenpeace.org/Earth Summit machen. Zu guter Letzt ein Beitrag auf Portugiesisch. Unsere Kollegin Livia Duarte sprach mit Musikern des Cyclofonica, ein Orchester, das auf Fahrrädern Musik macht und zeigen möchte, dass Musikmachen so einfach ist wie Fahrradfahren.
Está nesse dia de sol, ouvindo a música da Orquestra Ciclofônica, que acabou de parar aqui para tomar um ar enquanto mudam a paisagem sonora aqui do aterro no meio da Cúpula dos Povos, e o Léo vai contar de onde saiu essa ideia.
Então, a Ciclofônica, ela é uma fusão de paisagem sonora, música, ciclismo e tudo mais que vai surgindo a partir dessas interações. Então a gente se propõe a levar, ao invés de tocar dentro de uma sala de concertos, né, música de câmara, é o contrário, né? A única câmara que sobrou foi a da bicicleta, né? Então a gente não deixa de ser uma orquestra de câmara de bicicletas, né? Porque nós temos cada bicicleta duas câmaras e a gente toca e interagindo. A gente acabou de tocar com os músicos, com os vendedores de instrumentos musicais, com o nosso amigo novo que a gente acabou de conhecer. Então a gente, é uma forma que a gente encontrou, que acho diferente, de se relacionar com o público e de como colocar um trabalho profissional musical dentro, jogar ele na paisagem sonora. Então, por exemplo, quando a gente estava tocando, passou um avião, a gente só tem duas opções, ou para de tocar, ou improvisa com o avião, né?
E vocês fazem parte dos movimentos que existem por aí, tipo Massa Crítica, por ciclovia, por segurança para os ciclistas, por outro modelo de transporte?
Sim, a gente é um exemplo vivo de que se toda essa luta, né, da Massa Crítica, de outros movimentos, né, de bicicletadas, se não funcionar, a gente não consegue tocar. Nossa, se nós conseguimos tocar numa cidade, é sinal de que o chão está pavimentado, a gente consegue pedalar com segurança, as pessoas conseguem se escutar e, sobretudo, escutar o nosso som. Se isso não acontece, né, o que é o que tende a se tornar, né, algo impossível, aí nós somos praticamente uma prova viva de que a cidade colapsou, que não é possível mais as pessoas se comunicarem.
E aqui no Rio está difícil, então, para a orquestra se locomover?
Não, a gente busca uns nichos assim, de silêncio, de segurança mínimos, né? Mas a gente tem risco também. É diferente, nós como músicos, todo mundo aqui é profissional, a gente tem outro tipo de risco, mas quando a gente toca no teatro, a gente está totalmente protegido. Aqui não, aqui a gente se mistura realmente com o som, o ambiente, com as pessoas, que tem coisas, algumas coisas negativas, mas o que traz de coisas assim, positivas, né? Dessas sinergias é muito grande também.
E já que é a cidade que recebe a Rio Mais 20, você obviamente é ciclista, como é que você pode contar para os ouvintes que não são do Rio de Janeiro a situação para os ciclistas nessa cidade?
Olha, a situação é que existe um esforço, uma campanha, que tem, claro, também tem um tipo de dividendos políticos, que é o de ter uma rede de ciclovias. Então nós temos atualmente, nós acabamos de ter 180 ou 200 quilômetros de ciclovias. Mas a gente tem que ocupar essas ciclovias e tem que também ocupar as ruas. O bicicleta não é só para andar em ciclovia, a gente tem que andar também em ruas. As ruas são para o pedestre, são para o carrinho de bebê, para a bicicleta, inclusive para os carros. A rua não é dos carros, a rua é para que a cidade possa fluir. E a bicicleta se tornou, já há alguns anos, um meio de transporte real, não é um lazer, não é uma ousadia. Quem está andando de bicicleta não está de gozação com as pessoas, não está provocando os carros. Está com a intenção de chegar, e hoje em dia a gente chega mais rápido nos lugares de bicicleta do que de qualquer outro modo. Eu vim do Jardim Botânico até aqui em 25 minutos. E não tinha que estacionar nenhum carro, nem nada.
E essa ideia foi criada por quem?
Olha, a ideia, eu achei que tivesse sido minha. Depois eu vi que uma ideia só não é suficiente. Então as pessoas, a ideia de juntar esse grupo aqui foi inicialmente minha. Mas quando juntei com músicos profissionais, né, experientes também em andar de bicicleta, cada um foi trazendo as suas contribuições. Então a gente não tirou patente disso. A ideia é, a gente, como diz a música do Noel Rosa, né? A gente quer fazer samba, não quer tirar patente.
E o grupo é só esse?
Não, nós somos atualmente 14 pessoas.
E quem quiser saber mais sobre a orquestra pode procurar na internet, como é que entra em contato com vocês para ir atrás também, sem tocar instrumento nenhum?
Nós temos um lema que é assim, de atrás da ciclofônica só não vai quem furou o pneu. Foi o que aconteceu comigo hoje, antes de tocar. Então eu furei o pneu, mas aí consegui ir atrás, assim mesmo. Então a gente tem aqui o blog, e de qualquer maneira que vocês escrevam ciclofônica, né, no Google ou outro motor de busca, vocês vão conseguir achar qualquer bicicletas no YouTube, nós temos mais de 200 filmes. Então a gente já está há 10 anos tocando, há um pouco mais de 10 anos, e essa que é a ideia, né? Esperamos, inclusive, que tenha, se formem outros, né? Em cada estado, as pessoas podem pensar em formar grupos de bicicletas musicais. Até porque, pelas leis de trânsito, toda bicicleta tem que ter um instrumento musical. Está dizendo, tem que ter uma campainha. Uma campainha é um instrumento musical, certo? Então, nós temos campainhas. O que nós estamos fazendo, simplesmente, é colocar campainhas nas bicicletas e buzinar musicalmente.
Te agradeço, obrigada.
Obrigado.
E para saber mais é só entrar no www.ciclofonica.blogspot.com.
Auch die Musikerinnen der Cyclophonica nahmen am People Summit teil. Mehr Infos unter cyclofonica.blogspot.com. So verabschiede ich mich auch schon mit der Sendung Rückblicke auf Rio Plus 20. Verantwortlich für die Redaktion und Inhalt Sarah Lurz unter Mithilfe von Livia Duarte, Luisa Clicente und Fabian Kern von Radio Dreieckland. Musik von Tumarca, einer GEMA-freien Band aus Brasilien. Musik